Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten aus sehr unterschiedlichen Bereichen und versuchen mit diesen Personen gemeinsam darüber zu sprechen, wie sich technische Innovationen in ihrem jeweiligen Bereich auswirken. Ganz grob gesagt, daher übrigens auch der Name Tech und Trara. Und das Trara besteht diese Woche aus Ralf Hebecker. Der ist jetzt mittlerweile seit 2012 Professor für Game Design und Produktion an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Das ist übrigens auch die Hochschule, an der ich meinen Bachelor gemacht habe. Dementsprechend hatte ich auch Vorlesungen bei Herrn Hebecker oder bei Ralf. Das werdet ihr gleich noch im Podcast hören. Da gab es eine kurze Verwirrung. Und bin dadurch auf ihn gekommen, als ich halt gedacht habe, Mensch, es wäre doch mal cool, wenn wir uns auch mal mit dem Thema Game Design auseinandersetzen. Er hat auch schon vorher andere Sachen gemacht, unter anderem hat er an der Otago University in Neuseeland unterrichtet, Interaction Design. Er macht parallel, ist eben Software- und Spieleentwickler, Creative Director und Projektmanager und, hat auch noch verschiedene Firmen, werde ich auch noch zum Teil im Podcast hören. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie man Spiele macht im Grunde. Also wie macht man eigentlich ein Spiel, was muss man dafür können, was ist Game Design, was macht gutes Game Design aus, wie kommt man auf Ideen, wie verfolgt man seine Idee, wie geht man mit Frust um, wo fängt man an, welche Tools kann man benutzen und warum sollte man sich vielleicht am Anfang erstmal kleine Ziele setzen und so weiter und so fort. In den Shownotes findet ihr noch ein paar Artikel zu dem Thema, damit haben wir uns nämlich in der Redaktion jetzt auch kürzlich ein bisschen verstärkt beschäftigt, weil wir ja gerade viel auch eben Content machen wollen für Creator, der euch irgendwie weiterhelfen soll, der euch Inspiration geben soll und so weiter. Bevor ich euch jetzt aber in diese grandiose Folge entlasse, möchte ich noch einmal ein bisschen Werbung machen, denn diese Folge wird unterstützt von Surfshark. Surfshark ist ein VPN-Anbieter, der mir sehr gefällt, muss ich sagen. Warum, werde ich euch gleich noch sagen. Ganz kurz, damit ihr wisst, was ein VPN überhaupt ist. Ein VPN ist ein sogenanntes Virtual Private Network. In der konkreten Umsetzung bedeutet das, wenn ihr mit einem VPN verbunden seid, ihr installiert euch dann eine App oder eine Software auf eurem Smartphone oder auf eurem Laptop oder auf eurem PC und seid dann mit einem der VPN-Server verbunden. Wenn ihr jetzt nämlich normalerweise zum Beispiel Netflix oder Amazon, was auch immer, irgendeine Seite aufruft, dann sendet euer PC eine direkte Anfrage an diese Server. Bedeutet, der jeweilige Dienst kann eure IP-Adresse sehen, kann damit so ein bisschen verorten, wo ihr herkommt, kann das Ganze auch profilieren, also kann natürlich Informationen sammeln und so kann es zum Beispiel sein, dass ihr bei Amazon was gesucht habt und dann irgendwie in den nächsten Tagen in jeder Werbeanzeige auf jeder anderen Website dieses eine Produkt auftaucht. Und ein VPN macht das jetzt ein bisschen anders, da wird nämlich eure Anfrage immer erstmal über dieses private Netzwerk, über dieses VPN umgeleitet. Und zwar geht so eure Anfrage erstmal an einen bestimmten Server des jeweiligen VPN-Anbieters. Die stehen meistens halt in Ländern, wo auch wenig Daten gespeichert werden müssen, bis zu gar keine. Und bei Surfshark zum Beispiel könnt ihr auch auswählen, in welchem Land, mit welchem Land ihr sozusagen verbunden sein wollt. Und das heißt, eure Anfrage an Netflix geht immer über diesen Server. Und Netflix sieht dann nicht mehr euren Computer, also eure Adresse, sondern die Adresse dieses Servers. Das hat zwei Vorteile. Zum einen macht euch das sehr viel anonymer, weil eben solche Dienste schlechter Profile über euch erstellen können, weil sie eben eigentlich gar nicht eure echte IP-Adresse kennen. Und zum anderen könnt ihr so regionale Beschränkungen umgehen. Ne? Wir alle wissen, gerade Netflix zum Beispiel ist nicht in jedem Land gleich. Da gibt es verschiedene Angebote für unterschiedliche Länder und mit einem VPN könnt ihr praktisch auf die Netflix-Bibliotheken dieser Länder zugreifen. Im Falle von Surfshark sind das übrigens 15 verschiedene. Ihr könnt da unbegrenzt viele Geräte mit einbeziehen. Ihr habt einen 24/7 Support und jetzt kommen wir zum Preis. Das Ganze kostet nämlich für ein einmonatiges Abo 10,66 €. Für ein 24-monatiges Abo spart ihr ziemlich doll. Da zahlt ihr nur 2,05 € im Monat. Und wenn ihr das Ganze für 6 Monate bucht, dann sind es 5,34 €. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Wir haben unten in den Shownotes haben wir auch einen Link, auf den könnt ihr klicken. Das würde uns sehr helfen, wenn ihr den benutzt. Ansonsten haben wir auch einen Text über Surfshark geschrieben. Den verlinke ich euch unten auch nochmal in den Shownotes. Findet ihr aber auch auf netzpiloten.de. Und da könnt ihr nochmal ein paar Sachen nachlesen, was es mit Surfshark eigentlich auf sich hat und wie das Ganze wirklich funktioniert, nochmal im Detail. Eine super Sache, zuletzt sei noch gesagt, Surfshark hat eine No-Log-Policy, das heißt, die VPN-Server speichern keine eurer Anfragen, also die Sachen, die ihr im Internet sucht oder die Webseiten, die ihr aufruft, werden dann nicht gespeichert. Das ist ganz wichtig. Es macht nämlich tatsächlich gerade bei VPNs auch Sinn, auf professionelle Anbieter wie Surfshark zu setzen, weil wenn ihr irgendwas Kostenloses nehmt, dann müsst ihr auf jeden Fall euch sehr, sehr sicher sein, dass die eben mit euren Daten vernünftig umgehen und bei Surfshark könnt ihr darauf vertrauen. Ja, das war's mit der Werbung und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns nach dem Intro wieder. herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen Ralf Hebecker. Schön, dass, das ist jetzt ein kritischer Punkt, dass Sie da sind, dass du da bist.
Da ich habe auch überlegt. Kurz drüber reden. Genau, hallo, ja. Erstmal herzlich willkommen, genau. Ja, also wenn ich formell der Herr Professor sein soll, dann ist wahrscheinlich Sie besser, aber wir können uns gerne duzen.
Genau, also es ist für mich ein bisschen komisch, weil ich hatte ja auch tatsächlich in der Vergangenheit, glaube ich, 2 Vorlesungen bei dir. Ja. Und da wäre es mir jetzt im Leben nicht eingefallen, einfach du zu sagen. Aber im Podcast, da duze ich eigentlich immer. Und deswegen, das war auch im Mailverlauf ein bisschen schwierig, weil ich dann doch immer sie, ach nee, du, ach weiß ich jetzt auch nicht.
Wir haben die Regel, aber die Bachelors dürfen, also die siezen wir, aber du bist ja jetzt sozusagen schon erwachsen und im Berufsleben, da darfst du dann duzen.
Genau. Okay, dann bin ich jetzt auch einer von den Großen, genau. Weg vom Kindertisch genau. Sozusagen. Genau. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich habe dich angefragt, weil ich Lust hatte mal über das Thema oder weil wir Lust hatten mal über das Thema Games beziehungsweise das Machen und das Design und das Entwickeln von Spielen zu reden.
Ja.
Weil das finde ich ein ganz spannendes Thema. Wer unser Magazin kennt, weiß ja, dass wir auch relativ viel so über Spiele schreiben. Und da fängt man ja auch automatisch an, wenn man das aus so einer journalistischen Perspektive betrachtet, sich natürlich auch Gedanken über so Fragen zu machen wie: Warum macht das eigentlich Spaß oder warum macht das keinen Spaß? Was ist daran gut gelungen? Was ist daran schlecht gelungen? Und wenn man dann noch irgendwie auch jetzt in meinem Fall zum Beispiel hobbymäßig sich mit dem Thema in der Form beschäftigt, dass man versucht, selber Spiele zu machen, merkt man auch relativ schnell, dass das super komplex ist und auch irgendwie ein großes Thema und dass es vor allen Dingen ganz schwer ist, sich das irgendwie beizubringen oder beibringen zu lassen. Und dann ist natürlich irgendwie fast naheliegend, ein Professor für Games und Game Design irgendwie anzufragen und zu sagen, so erklär mir doch jetzt mal, wie man Spiele macht. Doof formuliert, ne? Das wäre auch so meine erste Frage. Du machst das jetzt ja schon relativ lange. Also du hattest im Vorgespräch gesagt, seit knapp 20 Jahren
ja,
bist du jetzt so
Design
in der Lehre.
Design mache ich so lange.
Design. Wie lange machst du Computerspieldesign?
Naja, tatsächlich, es muss ja gar nicht Computerspiele sein. Wir können ja auch analoge
Richtiger
Spiele
Punkt,
machen.
Ja.
Das mache ich, seit ich Kind bin, wie man das halt so macht. Also man spielt Spiele und dann bastelt man seine eigenen Karten und versucht irgendwelchen Leuten zu erklären, dass das jetzt die neuen Regeln sind.
Ja.
Und übrigens, ich glaube, das ist ein Hinweis, dass man vielleicht Game-Designerin werden möchte.
Oh, echt?
Ja, ich glaube schon. Ja, wenn man gut. So sich in so Sachen verbeißt oder versucht zu verstehen, wie die zusammenhängen. Und dann eben auch anfängt, selber sich Sachen auszudenken. Also sei es irgendwelche Welten oder sei es irgendwelche Regeln. Und dann manchmal dieser etwas erfolglose Versuch, dann das Umfeld davon zu überzeugen, dass man das jetzt unbedingt spielen muss und dass das wirklich viel Spaß macht. Das sind, glaube ich, so Anzeichen. Das mache ich, seit ich ein Kind bin. Design mache ich, auch schon so gut 30 Jahre. Und Game Design so im engeren Sinne, also jetzt, was wir hier an der Hochschule machen, an der HAW in Hamburg, das mache ich seit 2012 als Professor. Naja, und ich weiß nicht, seit 20 Jahren wahrscheinlich, als so kleinere Spiele hier und da mitentwickeln.
Ja, und es ist vielleicht eine stümperhafte Frage, aber so zwischen, ich sage jetzt mal, normalem Design und Game Design, gibt es da so ein Spiel? Spürbaren Unterschied? Beschäftigt man sich auf einmal mit anderen Themen? Ist die Art, wie man da vielleicht vorgeht, eine andere oder ist das doch sehr nah beieinander?
Doch, es gibt einen super großen Unterschied und der ist total toll. Ich habe vorher viel so User Experience gemacht, so Interaction Design, also wie sieht eine Software aus oder wie muss man eine App gestalten, damit die Leute die gut bedienen können. Und in Games ist es eher so, dass es kracht und knallt und dass es halt Orks gibt, die einem den Kopf abbeißen. Das fehlt mir in normalen Programmen immer so ein bisschen, weil die dann doch ein bisschen langweiliger sind. Und die versuchen auch nicht, also normale Software versucht sich eher so ein bisschen in den Hintergrund zu nehmen, weil es ja der eigentlichen Tätigkeit nicht im Weg stehen will. Während Spiele drängen sich ganz schön in den Vordergrund und das ist eigentlich total schön, weil die Leute quasi dafür bezahlen, dass man ihnen extra noch interessante Aufgaben gibt, die sie lösen wollen.
Also eigentlich muss man den Leuten ja fast schon eine Form von Arbeit schmackhaft machen. Also ich sehe das immer so, ich habe so Freunde, die fahren total auf diese Loot-Spiele ab, wo man eigentlich die ganze Zeit nur am Machen und Tun ist.
Genau.
Bin ich nicht so der Typ für. Und das wäre aber auch nochmal eine interessante Frage, weil ich habe mich natürlich auch so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und dann halt auch gefragt, okay, was braucht man denn, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne Spiele entwickeln? Also wir können noch mal ein bisschen darüber reden, was das eigentlich genau ist und wie das vonstatten geht. Aber es ist ja auch ein Punkt, was brauche ich denn dafür? Und eine Sache ist, muss ich eigentlich selber viel Spiele spielen, um gut Spiele machen zu können? Also ist das eine Voraussetzung?
Ja, nicht unbedingt. Wobei ich glaube, es hilft schon. Aber ich glaube, man sollte lieber ganz viele andere Sachen auch noch gerne tun. Und das ist auch so ein bisschen das, was so alle alle guten Spiele, die Designerinnen, ich sage immer die weibliche Form, aber ich meine natürlich beide,
ja.
Die sagen das auch, nee, wenn du nur Spiele spielst, dann ist dein Horizont vielleicht ein klein bisschen eng. Also klar, das sollte man schon machen, man sollte sich in seinem Feld natürlich auch gut auskennen und da auch wirklich so abseitiges Zeug noch kennen und gespielt haben. Aber ehrlich gesagt, wenn man nie interessante Filme gesehen oder interessante Städte besucht oder interessante Bücher gelesen hat, dann ist das manchmal so ein bisschen blass. Und ich glaube, die richtig guten Leute, die interessieren sich für alles Mögliche. Also, was weiß ich, abgerissene Plakatschnipsel in der Stadt oder wie die Form von einem Sandkasten, was für Spuren in einem Sandkasten zu sehen sind oder alles Mögliche andere und holen da auch ihre Inspirationen her.
Ist es, weil man ja im Grunde doch irgendwie, also vielleicht jetzt kein Abbild der Realität, aber weil man ja in einem Spiel schon auch in Anführungsstrichen eine Welt kreieren muss, die ja durchaus für einen Spieler irgendwie auch nachvollziehbar ist, braucht man sozusagen diese Echtweltreferenzen.
Genau. Ja. Das ist übrigens dann wieder gut, wenn man Design studiert, weil das sind so Sachen, die man auch im Design lernt. Also wie muss ein Zeichensystem sein, damit das viele Leute verstehen? Welche Völker verstehen bestimmte Zeichen nicht? Ich weiß nicht, solche gängigen Sachen wie da, wo das Licht hinscheint, wird wahrscheinlich der Ausgang sein. Das kann man sich ja noch selber zusammenreimen. Aber so manche Gestaltungsprinzipien, also zum Beispiel, dass viele Sachen von der gleichen Form dann schon wahrscheinlich irgendwas zu bedeuten haben, das ist so typisches Designzeug.
Das sind ja so diese typischen Geschichten. Ich habe das jetzt letztens, ich spiele gerade Jedi Fallen Order. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also wahrscheinlich gesehen, aber da fällt das ganz doll auf, dass sie ein ganz klares Konzept dafür haben, dass du sofort siehst, ah ja, daran kann man klettern, da kann man rüberspringen, darauf kann man balancieren und man weiß das sofort und man nimmt das sofort an.
Genau, das ist wie so eine kleine Sprache. Und das gibt es in ganz, ganz vielen Spielen natürlich, dass man zum Beispiel die Kletterpartien schon von Weitem erkennen kann. Manchmal sind sie dann sehr versteckelt. Nee, ich muss nur lachen, weil du, ich kenne das von meinen Studenten, wenn die dann wieder aktuelle Spiele zitieren. Ich habe die alle nicht gespielt. Ich kenne die natürlich so aus der Presse, aber mal ehrlich, ich meine großen Spielzeiten waren vielleicht so vor 20, 30 Jahren. Und ich spiele zwar immer noch Spiele, also das Letzte, was ich so hatte, was ich schön fand, war Rime zum Beispiel, so ein Adventure-Spiel. Okay. Und das ist auch eher so mein Feld, wo ich gerne unterwegs bin, so Adventure oder so interessante Rätselspiele.
Ja.
Und ich muss dann einfach immer, also ich sage immer ganz ehrlich, ey Leute, ich habe da zwar mal von gehört, aber ich habe selber nicht gespielt, viele von diesen Titeln.
Ja.
Aber fragt mich gerne, wie ich Tomb Raider 1 oder so fand.
Ja, wie fandst du denn Tomb Raider 1?
Super gut. Ich habe gerade noch mal einen Playthrough angeguckt, so einen 6-stündigen mit allen Rätseln und besseren Texturen, weil die waren ja damals schon ziemlich verwaschen, muss man sagen.
Ja.
Aber ja, war ein super geiles Spiel, an dem man auch all das, was man heute auch noch gebrauchen kann, wirklich gut ablesen kann. Außer vielleicht das Rollenbild der Frau, aber
ja gut, das, aber das sind ja Gott sei Dank so Dinge, die sich verändert haben. Aber das wäre auch nochmal eine interessante Frage, weil Spiele haben sich ja auf den ersten Blick schon ziemlich stark verändert. Aber die Frage ist, darunter, also unter der Grafik und gewissen ästhetischen Geschichten liegen ja, das ist ja auch ein Teil, also korrigier mich gerne, wenn das falsch ist, aber das ist ja auch ein Teil Game Design, dass es ja auch viel um Regeln und um Prinzipien und um so Methoden geht, mit denen man Spieler irgendwo durchführt. Ja. Hat sich das so doll verändert? Also gab es da so, dass du sagst, irgendwelche krassen Innovationen, irgendwas, was sich so, was erst aufgekommen ist, ganz stark?
Naja, VR ist relativ neu, das muss man schon zugeben. Nee, so was Spieledesign angeht, eigentlich wahrscheinlich nicht. Mal ehrlich, diese Sachen, die sind tausende von Jahren alt. Also solche alten Schachspiele, die gibt's ja schon seit ganz, ganz, ganz lange.
Ja.
Und ich glaube, so die Grundprinzipien von Regelwerken oder von Mechaniken ändern sich auch nicht so grundlegend. Also das sind dann so entweder konfrontative Sachen oder dass man so versuchen muss, gemeinsam irgendwie eine Lösung zu finden. Bestimmte Symbole, bestimmte Abfolgen, die Art von Kommunikation. Letztlich sind Spiele, naja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich sozusagen ein Anlass, dass Leute miteinander kommunizieren. Und übrigens auch was dabei lernen ganz oft. Das ist nämlich, warum wir Säugetiere, wir Menschen das so mögen. Wir können da experimentell Welten ausprobieren oder Systeme erlernen, wie sich zum Beispiel Wirtschaftssysteme verhalten. Das lernen Kinder, indem sie das dann einfach durchspielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ändert sich nicht. Was sich schon ändert, klar, ist immer irgendwelches Technologiegedöns. Das ändert sich auch relativ schnell. Also selbst bei VR muss man ja inzwischen zum Teil sehen, okay, die Anfangsbegeisterung, die es übrigens auch schon mal in den 90er Jahren gab und auch schon einmal Ende der 60er,
Ja.
Die hat sich jetzt wieder so ein bisschen gelegt, was ich aber glaube, was kein Beleg dafür ist, dass das tot ist, sondern es hat jetzt vielleicht so diesen Aufmerksamkeitszyklus hinter sich gelassen und jetzt köchelt das so vor sich hin und man sieht ja hier und da durchaus ganz brauchbare oder interessante Konzepte.
Ja.
Oder natürlich generell das Mobile-Paradigma, das ist auch schon wirklich was Neues, dass die Leute halt ihren Computer unterwegs mitnehmen können und dann eben auch durchs Internet sich zusammenschließen. Das sind schon neue Phänomene. Aber die Grundideen hinter Spielen, die ändern sich tatsächlich eher nur geringfügig. Da geht es weiterhin um die großen Geschichten, da geht es weiterhin um Krieg und Frieden, da geht es weiterhin um, wer hat die meisten Geldstücke gesammelt oder solche Sachen.
Okay. Und also bevor wir jetzt so richtig einsteigen, wir haben jetzt ja nochmal so ein bisschen so dieses Feld gerade sehr grob so betrachtet und ich glaube, damit alle HörerInnen so ein Bild davon haben, wir sprechen ja im weitesten Sinne heute über Game Design und auch bei mir war das so, dass ich mir lange Zeit gedacht habe, naja, das sind halt Leute, die bauen dann Level zusammen, die machen irgendwelche hübschen Grafiken und ich habe dann gemerkt, das ist es gar nicht, also das kann man machen, aber dann hat man halt noch kein Spiel, sondern hat man halt ein Level und hübsche Grafiken. Was, also vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen zu einfach gefragt, aber vielleicht lässt es sich auch gut runterbrechen. Was ist eigentlich Game Design? Also was macht ein Game Designer? Was für Aufgaben sind das?
Ja, ist eine super Frage und die ist auch nicht so einfach runtergebrochen. Man kann ja alles leicht runterbrechen. Klar, dann fallen ein paar Sachen vielleicht an der Seite runter, aber damit man überhaupt erstmal drüber reden kann, finde ich, gibt es keine zu einfachen Fragen.
Okay.
Game Design ist so ein Mischi-Maschi und es ist gleichzeitig zwei Dinge auf einmal. Also genau wie du sagst, das eine ist, wenn man Game Designerin ist, dann designt man das Spiel. Was immer das heißt. Und meistens heißt es dann so Mechaniken oder Regeln. Das ist so streng genommen das, was man vielleicht unter Game Designerinnen verstehen würde. Gleichzeitig ist es aber auch das gesamte Spiel und da dann auch noch das Design oder die Art, also das Künstler, der künstlerische Teil. Das heißt, derselbe Begriff bezeichnet auch noch zwei komplett verschiedene Sachen. Nämlich einerseits eben genau dieses Game Design als Regelwerke, dann Game Design als die Gestaltung, die künstlerische Gestaltung, das, was so Jesse Schell Ästhetiken nennt, also auch die Soundkulisse zum Beispiel. Und um das dann noch komplizierter zu machen, ist Game Design dann auch noch das gesamte Package. Also wie fühlt sich ein Spiel an? Wie ist es stilistisch? Ist es neonbunt oder eher düster und traurig und grau? Und all das könnte man auch noch als das Design einer Sache bezeichnen. Also eigentlich sogar drei Sachen, aber die zwei häufigsten sind halt, wenn mir Leute sagen, ja, ich möchte Game Designerin werden, dann müsste ich erstmal zweimal nachfragen, was sie denn eigentlich meinen. Und das ist genau das, was du da auch meinst. Es ist immer irgendwie so ein bisschen von allem, irgendwie mit Regeln, irgendwas mit Levels, irgendwie mit, wie sieht's denn eigentlich aus? Und das stimmt auch alles, also nichts davon ist falsch, aber streng genommen sind so richtige, naja, das ist dann halt Will Wright oder so Leute, die sich wirklich das komplette Spiel ausdenken und die Regeln und was passiert, wenn man dies und das macht und wann hat man gewonnen. Das sind eigentlich Game Designerinnen.
Okay.
Oder eben, Will Wright eben so Leute wie ich, die dann halt wirklich gestalterisch arbeiten und sagen, hey, zeig mir mal ein Moodboard, wie ist denn der Stil von der Sache, was sind so Beispiele, wie es aussehen könnte oder so. Wobei es geht eben auch da nicht nur darum, wie es aussieht, sondern natürlich ganz stark, wie fühlt es sich an, wirst du sofort angegriffen oder fühlt es sich eher verträumt und zart an, das sind alles so Aspekte von Design.
Ganz kurz, Will Wright, muss man vielleicht dazu sagen, ist der Macher von den Sims, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ja, einer von diesen ganz großen konzeptuellen und der hat es auch wirklich geschafft, der ist richtig Game Designer und macht auch den ganzen Tag nichts anderes. Ich sage denen deswegen als Beispiel, also das kann man schon schaffen, dass man da hinkommt, aber in den meisten Firmen oder generell, wenn man so Spiele, also Teams sieht, da gibt es eigentlich nicht eine Person, die das Game Design macht, sondern ganz oft ist das, jeder steuert so ein bisschen bei und die haben alle auch noch ganz viel andere Sachen zu tun. Das ist halt wichtig zu verstehen. Den Beruf als solchen gibt es so eigentlich eher selten.
Klingt ja auch von dem, was es ist, fast nicht machbar, weil man ja eben so ein breites Spektrum hat. Man kann ja nicht in allen Bereichen wirklich irgendwie gut sein und alles selbst machen. Also es wäre ja fast schon unmöglich.
Doch, geht. Aber dann hast du halt wahrscheinlich kleinere Spiele. Also das ist dann sowas wie Bacon zum Beispiel, wo eine Person im Prinzip das ganze Ding sich sowohl ausdenkt, als dann auch umsetzt. Aber das sind ganz oft wirklich entweder so ein- oder zwei-Personen-Teams. Und tatsächlich, wenn es eine größere Firma ist, dann wird das schon aufgeteilt in, klar, da macht eine Person professionell Art und eine andere Person macht professionell Programmierung, weil die beiden zum Beispiel, das gibt es schon eher selten, dass das wirklich beides jemand auf hohem Niveau kann. Gibt natürlich auch da Ausnahmen.
Ja.
Und spätestens, wenn es dann um Musik geht oder wenn es um Vermarktung geht, da brauchst du dann bestimmt nochmal jemand anderen.
Ja, das hört sich fast schon, also Game Design ist ja, ein großer Teil ist ja eben auch dieses Regeln definieren und ein Regelwerk aufzustellen für ein Spiel. Das ist natürlich vielleicht bei einem kleineren Spiel weniger zeitraubend oder aufwendig als jetzt vielleicht bei The Sims, wo ja wirklich ganz, eigentlich alles ist eine komplette Simulation. Das hört sich, finde ich, also ich finde, man stellt sich halt wirklich was anderes drunter vor. Ich finde, man stellt sich unter Game Design wirklich so was sehr Kreatives und hier und man denkt so in so Stimmung und Artstyle und das dann aber auch so ein ganz, ist ja fast ein mathematischer Teil, der da irgendwie noch mit reinspielt. Ist es so, dass viele Leute, die so, also du unterrichtest ja nun mal Leute, die auf sowas Bock haben, dass die da so reingehen mit diesem, ich will künstlerisch arbeiten und dann merken, ach so, ich muss mir ja auch irgendwie vorher so richtig Gedanken machen?
Ja, das ist so.
Ja,
okay. Wobei es nicht ausschließlich so. Also du kannst ja schon... Du kannst Adventures machen, da musst du im Prinzip nicht programmieren können. Also die Programmierung, die da rein muss, die ist ja echt nur, ja, wenn jemand auf die Truhe klickt, dann geht zum nächsten Bildschirm oder so. Das kann sogar ich programmieren. Und da kannst du dann quasi Welten erschaffen und du kannst auch eine Geschichte erzählen. Also diese Teile, diese Anteile, die Leute daran schätzen, das kannst du auch ohne große Mathe-Skills. Und also so ein Tower Defense oder auch einen einfachen Plattformer oder auch einen anspruchsvollen Plattformer kannst du auch ohne große Programmierskills oder dass du jetzt Vektorgeometrie in Mathe belegst oder so. Da gibt es ja auch fertige Software für und es gibt für vieles heute auch fertige Templates.
Ja.
Und es gibt übrigens auch viele spezialisierte Programme inzwischen. Also wenn du zum Beispiel so einen kleinen, so einen interaktiven Roman oder so ein Manga-Ding machen möchtest, dann nimmst du dir Renpy, da brauchst du nur Bilder kreieren und Texte schreiben und dann die Vernetzung halt machen, aber du musst auch nicht programmieren können.
Okay.
Aber klar, die großen Klopper, also RPG oder hier Sims oder auch wirklich Shooter, wenn es dann wirklich um Performance runterschrubben geht, dass es wirklich gut sich verhält, da musst du richtig toll programmieren können. Das stimmt
schon. Halten wir mal fest, Game Design ist eigentlich jetzt erstmal ein ziemlich breiter Begriff, umfasst ja irgendwie so diese hauptsächlich zwei Dinge. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, also weil ich habe jetzt so diesen Podcast für Leute, die sich mit diesem Thema so als erstes beschäftigen, also neu beschäftigen auch gedacht. Und das wäre jetzt so die Frage, wenn ich jetzt anfangen will, mich mit sowas auseinandersetzen oder das vielleicht auch zu lernen oder sag, ach, ich hätte auch Bock, irgendwie selber Spiele zu machen. Es gibt ja so diese Herangehensweise, ich lese jetzt erstmal ganz viele Bücher und dann mache ich was. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt hier nicht so funktioniert. Wie machst du das mit StudentInnen? Wie bringst du denen das bei? Also ganz blöd gefragt.
Ja, ich frage mich gerade, ob das nicht immer so geht, aber vielleicht nicht.
Mathe zum Beispiel, würde ich sagen, ist ein Fach, wenn man das liest und es verstanden hat, dann kann man es viel, viel eher schon direkt anwenden, weil das halt ist. Also ich habe das Gefühl, es gibt bei, das schreibt ja dieser Jesse Schell, das ist übrigens so ein Buch, das hattest du auch im Vorfeld empfohlen, die Kunst des Game Designs heißt das, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
The Art of Game Design, genau. Also sorry, ich kenne es auf Deutsch, habe ich es gar nicht gelesen, aber genau.
Da beschreibt er eben, man hat dieses breite Feld und er beschreibt halt aber, dass es gibt noch nicht so eine Vereinheitlichung, also man kann es noch nicht, diese ganzen Teile noch nicht so runterdampfen, habe ich das Gefühl. Also man muss so an ganz vielen losen Enden irgendwas können.
Ja, das ist aber im Design auch nicht anders. Oder andersrum gesagt, ich glaube, also ich habe mich das gerade eben gefragt und sorry, ich beantworte deine Frage noch nicht, aber ich komme da gleich drauf zurück. Ich glaube, die guten Leute, die interessieren sich immer für alles Mögliche und auch die guten Mathe-Leute werden ja Zeit ihres Lebens neue, interessante Fragestellungen finden. Und klar, ich meine, das stimmt schon. Also wenn du Mathe mal verstanden hast, du so die Grundlagen vielleicht, dann kannst du das sehr universell anwenden und dann bewegst du dich auch in dem Feld. Wobei, da weiß ich zu wenig über Mathe. Ich glaube, das wird dann auch sehr komplex und irgendwann auch richtig verrückt oder esoterisch.
Ja.
Und ich glaube, das ist bei allen Themen so. Also du kannst jedes Thema sehr eng sehen und sagen, ich will jetzt nur die wichtigsten 10 Tricks lernen und dann mache ich das den Rest meines Lebens und da verdiene ich mein Geld mit und warum auch nicht. Und finde ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt schlecht. Warum denn nicht, wenn Leute wissen, was weiß ich, dass sie zum Beispiel mehr Wochenenden haben möchten oder nicht so spät immer aufhören wollen mit der Arbeit, dann ist das vielleicht ein guter Weg.
Ja.
ich kann es für Design sagen und ich kann es auch für Games sagen, wobei das ist ja fast dasselbe. Das sind so große Themen, genau wie Jesse Schell sagt. Eigentlich musste alles können, aber das ist natürlich Quatsch. Man kann ja nicht alles wirklich können. Mhm. Und das meint er auch nicht. Was er meint in diesem und auch in anderen so sehr vielfältigen Feldern ist, naja, man sollte sich für alles Mögliche interessieren und man wird halt mit sehr vielen, sehr verschiedenen Leuten zusammentreffen. Also ganz, ganz groß ist immer dieses, wenn Designerinnen auf Programmiererinnen treffen. Mhm. Die müssen das halt wollen. Ne? Es gibt halt so Programmierer, die haben keinen Bock auf das Gerede von Designerinnen. Und ich kann das manchmal auch echt verstehen, weil da wird echt viel rumgeschwafelt. und es gibt halt auch Designerinnen, die dann vor den Kopf gestoßen sind, wenn dann so eine Programmiererin sagt, ja, aber ich will jetzt wissen, welches Framework und was erzielt werden muss damit. Mhm. Weil sonst weiß ich überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Und so diese Offenheit zu haben, zu sagen, komm, ich check das mal, wie die andere Person das macht und ich muss es ja gar nicht selber so gut können, aber ich möchte gerne mit der Person zusammen was machen, so wie bei einem Game Jam auch. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Und da sind wir, glaube ich, bei unserem Studiengang auch ganz glücklich, weil die sind halt alle so. Die sind da ja deswegen, weil sie halt was mit Medieninformatik machen wollen. Und klar, einige von denen haben auch so eine künstlerische Ader und wollen eigentlich lieber was gestalten und sind dann manchmal ganz schön überfordert, wenn sie dann so richtig hart Mathe um die Ohren geschlagen kriegen oder eben programmieren. Mhm. In Medieninformatik würde ich sagen, naja, das kann man schon vorher wissen, wenn man mal so ins Curriculum guckt. Da steht das schon drin, auch so mit Totenkopfsymbolen daneben und so. Be warned, wir meinen das hier wirklich ernst.
Es ist immer noch Informatik im Spiel.
Genau, after all, auch wenn da vorne Medien stand. Aber klar, man kann sich da schon tummeln. So, und jetzt kommt endlich die Antwort auf deine Frage, wie mache ich denn das? Ich lasse die einfach machen, weil ich weiß, dass wir als Kinder alle einfach gemacht haben. Also man liest ja nicht erst ein Fachbuch, sondern man wurschtelt halt mal so rum und baut mal so eine Uhr oder ein Radio auseinander und guckt einfach mal, was ist denn da drin?
Ich dachte gerade, du sagst, man baut eine Uhr oder ein Radio und ich dachte, wow.
Nee, man macht sie nur kaputt und kriegt sie dann nicht wieder richtig zusammen. Das hört man übrigens oft bei Ingenieurinnen und Ingenieuren so als Motiv. Aber ich fand das auch immer interessant, mal reinzugucken, mal sehen, wie geht denn das? Teilweise ist nicht zu verstehen, aber dann vielleicht sich zu überlegen, wie es besser wäre oder irgend sowas. Ja. Genau, und also ich glaube, das kann jeder und jede und auch mit 3 Jahren schon, also jetzt bitte keine Radios auseinanderbauen mit Stecker drin oder so, aber du weißt schon, also dass man einfach mal was ausprobiert und dann fängt man halt an, eigene Sachen zu machen. Und auch das tun die Studierenden im Prinzip bei uns ohne Anleitung. Da brauchen die uns eigentlich nicht für. Ich glaube, was wir dann manchmal so tun, ist zu sagen, ey, ihr müsst nicht unbedingt Unity 3D direkt am Anfang nehmen. Nicht, weil ich sie davon weghalten will. Ich weiß, die haben da alle Bock drauf und alle wollen Unity machen. Aber für manches wäre dann eben RPG-Maker oder Renpy oder Twine. Das sind alles so kleine Programme, die halt was Bestimmtes können. Für die ich dir auch nachher alle die Links schicken werde.
Sehr gut, packen wir die alle in die Shownotes nämlich, ja.
Genau. Ja. Das kann man auch erstmal nehmen, um damit ein Game hinzukriegen. Und dann hat man schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. Man sieht zum Teil auch, naja, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Außer halt, wenn man es richtig auf so, ja, auf Weltniveau machen will, wie die Großen halt. Dann, also wenn du Unity oder Unreal dir drauf schaffen willst, da verbringst du schon eine Weile mit.
Ja.
Und das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt. Also macht erstmal. Seht erstmal, dass ein paar Sachen gelingen, seht auch, dass ein paar Sachen vielleicht dann scheitern oder seht, wo die Grenzen dann auch sind und dann reden wir nochmal und dann gucken wir mal gemeinsam in ein paar zusätzliche Quellen rein.
Ja, bevor wir weitermachen, ich muss, glaube ich, ein paar Sachen ganz kurz erklären, weil du hast jetzt so ein paar Begriffe genannt, die, glaube ich, gar nicht jedem so geläufig sind, deswegen, also mit dem Studiengang, auf den du dich bezogen hast, damit meinst du jetzt konkret Media Systems an der HAW wahrscheinlich.
Und ganz genau, ja.
Genau, und weiterführend, es gibt ja an der HAW auch noch einen Games Master, der sich dann ziemlich konkret auf Spiele bezieht.
Ja.
Ein Game Jam ist sowas wie ein Hackathon. Also man schließt sich eigentlich für ein paar Tage ein, mehr oder weniger, und arbeitet einfach an einem Spiel, meistens zu einem konkreten Thema. Und dann finden sich Teams, die sich oft auch vorher gar nicht kannten. Ja. Und am Ende hat man so eine Reihe von Prototypen, die dann oft auch einen Gewinner küren. So, das ist kurz gesagt ein Game Jam.
Und jede Menge Mate getrunken. Und wird so ganz zitterig und lacht über jeden Quatsch dann.
Ja, genau.
Und
hysterisch. Heillos übermüdet und denkt sich danach, das mache ich nie im Leben wieder. Und dann macht man es irgendwann doch wieder. So, das ist, Und also Unity 3D und Unreal, das sind sogenannte Engines. Auch das, damit das einmal so jeder versteht, weil also es ist schon so, man macht jetzt, wenn man gerade ein Computerspiel macht, man macht halt nicht immer alles selber. Nee. Und diese Engines nehmen einem halt schon einen ganz großen Teil ab. Auch RPG Maker ist eine Engine. Und das finde ich aber auch tatsächlich einen spannenden Punkt, was du gesagt hast, dass man eben nicht immer direkt mit Unity 3D oder Unreal, weil natürlich arbeiten damit vielleicht große Studios und es sieht dann halt auch immer alles, wenn man das richtig bedienen kann, sehr krass und toll aus. Aber ich habe auch so beim eigenen Rumprobieren gemerkt, wenn ich mich in was sehr Technisches reinfrickel, dann bleiben oft so diese gestalterischen und Design-Dinge total im Hintergrund, weil ich halt total viel Zeit darauf erstmal verwenden muss, wie ich ein Feature, das ich mir ausgedacht habe, überhaupt erst einbaue. Und dann ist der Zyklus, bis ich es eingebaut habe, bis ich es ausprobieren konnte und bis ich es dann vielleicht nochmal verbessern konnte, viel, viel länger, als wenn ich sowas wie RPG Maker nehme, die sich ja diesen technischen Teil so ein bisschen zur Seite schaffen und sich ja wirklich eher auf das Inhaltliche konzentrieren.
Ja, genau. Ja. Das ist genau das, was wir auch oft gesehen haben. Übrigens auch in den Kursen, in denen du auch warst. Also, dass die Leute alle begeistert sind und gerne eigentlich ein Spiel machen wollen. Und dass sie natürlich instinktiv sehen, ja, ich sollte eigentlich Unity lernen, weil das ist so ein bisschen der Industriestandard oder Unreal halt. Aber das sind dann schon echt so Oberliga-Game-Engines. Und es gibt halt im Mittelfeld noch eine ganze Reihe von so kleinen, ich würde es gar nicht mal unbedingt eine Engine nennen, das sind einfach Anwendungen, so Apps, mit denen du bestimmte Game-Arten auch direkt machen kannst, weil du sie quasi nur noch mit Inhalten fütterst.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, also generell dieser Trend, dass früher musstest du halt programmieren können, aber inzwischen gibt's halt Anwendungsprogramme, die dir helfen. Und diese Engines, die sitzen da noch mal ein bisschen auf der oberen Ecke oben dazwischen. Also klar, damit kannst du dann im Prinzip auch alles machen. Das sind so Entwicklungsumgebungen quasi. Aber oft reicht für den Anfang erstmal irgendein Programm für irgendwas, was du halt ausdrücken möchtest. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Weil so als Designer ist mir eigentlich schon daran gelegen, dass Leute halt Erfolgserlebnisse haben oder dass sie auch sich ausdrücken können. Und da würde ich dann schon sagen, ist Unity oder Unreal bei aller Qualität natürlich ganz unzweifelhaft. Aber ist halt eine sehr steile und sehr lange Lernkurve. Also da versenkst du erstmal ein halbes bis ein Jahr, bis du richtig produktiv sein kannst. Und selbst dann sagen manche Leute, du hattest ja auch einen Gast, der so sagte, ist halt auch anstrengend, wenn man eigentlich nur eine Idee umsetzen möchte, wenn sich da quasi dann diese Entwicklungsumgebung immer so ein bisschen dazwischen stellt.
Genau, das war Philipp Stollenmeier, war das, genau, den Podcast kann ich als Folge zu dieser Folge, glaube ich, ganz gut empfehlen. Ja, total. Und das ist, also ich finde auch, dass natürlich ist es cool, sich da reinzufriemeln und man merkt dann auch, ach cool, ich kriege dann vielleicht auch visuell, oft ist es ja das, oder auch interaktiv irgendwie noch ein bisschen ansprechendere Resultate hin. Aber wie wir ja schon gesagt haben, ist ja Game Design so ein breites Feld, dass man einfach nicht alles aus diesem Feld perfekt können kann. Und gerade wenn man das wie auch Philipp alleine macht, dann hat man ja nicht jemanden, wo man sagt, ich habe die und die Idee, setz mir die mal um. Und dann hat man einen, der sich sehr konzentriert vielleicht auf technische Details fokussieren kann und einen, der sich eher auf die Ideen und die gestalterischen Dinge fokussieren kann. Sondern dann ist man vielleicht ja ganz gut beraten, sich gewisse Parts einfach leichter zu machen, indem man eben nicht technisch alles von Grund auf machen muss.
Ja, oder zumindest am Anfang das so zu machen.
Ja.
Und das finde ich manchmal ganz wichtig, dass die Studierenden das verstehen. Ihr müsst ja nicht gleich am Anfang die komplette Breitseite aus allem euch drauf schaffen, sondern ihr könnt ja sozusagen schummeln. Mein wichtigster Rat wäre auch, moddet einfach, also nehmt was Vorhandenes und passt es einfach an. So fangen ja viele auch an, dass man einfach ein Spiel nimmt, was man liebt und dann ein paar Texturen austauscht und plötzlich ist halt irgendeine Figur nicht mehr rot, sondern blau. Ja. Und dann hat man schon verstanden, was im Prinzip tatsächlich Texture Artists ja auch machen.
Ja.
Und klar, es gibt so ein paar Sachen, die sind echt schwer, also Licht und Physik und Dynamik, das selber zu programmieren, da musst du schon wissen, was du tust, aber so Objekte hin und her schieben oder Figuren verändern oder so, das kann man ja, oder die Musik, die da läuft, verändern oder solche Dinge.
Ja, und mal so zu gucken, was das macht und wie sich das dann anders anfühlt.
Genau,
und so.
Das finde ich eigentlich auch einen guten Ansatz, der auch ein bisschen immer so, also da wundere ich mich manchmal, wie wenige das machen. Und da kommen wir auch wieder zu Tomb Raider 1. Das war halt damals irgendwie gang und gäbe, dass man wirklich Texturensets getauscht hat. Und ich meine, ist es immer noch. Also Counter-Strike oder Stanley Parable oder andere Spiele sind ja alles Mods oder letztlich auch. Also es ist schon erstaunlich, wie viele sehr, sehr erfolgreiche große Spiele als Mods im Studentenumfeld angefangen haben.
Ich meine, das ganze Battle-Royale-Genre ist so entstanden.
Ja, volle Kanne, genau.
Ja, das war auch nur eine Mod und auf einmal Millionen irgendwie drin, so, ja.
Genau. Also, und wo sogar selber dann sogar die großen Firmen sagen, ups, das haben wir gar nicht auf dem Zettel gehabt, aber lasst uns doch helfen, indem wir euch aufkaufen.
Genau, lasst uns euch doch Geld geben und dann noch mehr Geld damit am Ende verdienen.
Na klar.
Aber das leitet ganz gut zu einer Frage über, und zwar habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, wenn man jetzt aus einer Perspektive von jemandem, der mit diesem Kram irgendwie anfängt, sich zu beschäftigen, oder wie ein Philipp, der auch irgendwie alleine arbeitet, es gibt ja bei solchen Themen immer so ein bisschen so zwei Blickwinkel. Es gibt einmal diesen, man bleibt so ein bisschen auf schon eingetretenen Bahnen, also ich mache jetzt auch ein Survival-Crafting-Spiel, meinetwegen. Ne? Ich laufe rum, ich haue ein paar Bäume um und ich baue irgendwas. Und dann gibt es immer diesen Weg, ich überlege mir was ganz Neues, Innovatives, ich baue da irgendwie eine Message ein und verliere mich da so fast so ein bisschen drin. Was würdest du, also wie bewertest du diese beiden Wege und vielleicht was würdest du auch raten, womit Leute sich vielleicht mehr Erfolgserlebnisse gerade zu Beginn einhandeln?
Naja, das ist immer so ein bisschen, man möchte ja nicht zu viel bremsen. Und ich weiß, manchmal klingt das so, ja, und dann sind jetzt die Lehrenden und die sagen, mach dies nicht, mach das nicht, aber man will ja. Und letztlich, wenn man will, dann soll man sich auch nicht abhalten lassen. Aber so aus wirklich vielen Jahren Erfahrung kann ich zumindest sagen, es am Anfang einfach zu halten, ist gar nicht so doof. Ich persönlich habe übrigens auch gar kein Problem damit, wenn Leute am Anfang gnadenlos einfach irgendwas, was sie gerne mögen, kopieren, weil das ist auch eine ganz klassische Art, wie man lernt, sowohl als Künstlerin als auch generell, als Designerin sowieso auch. Insofern, das geht schon klar. Was halt wahrscheinlich nicht funktionieren wird, ist, wenn du dir halt, was weiß ich, GTA als Vorbild nimmst, weil da sind halt hunderte von Leuten, und zwar Vollprofis, Jahre oder teilweise Jahrzehnte dran gewesen. Das wirst du wahrscheinlich nicht schaffen. Und mein Rat wäre immer, also ja, halt es einfach, nimm dir erstmal vielleicht ein Adventure oder ein Puzzle oder ein Plattformer, das mögen ja auch viele gerne vor, also so ein ganz etabliertes Prinzip, und gib dem erstmal einen eigenen Spin, irgendeine eigene kleine Idee. Aber ich würde eben auch immer drauf drängen, sieh mal zu, dass das ein spielbares Spiel wird, mit dem du an die Öffentlichkeit treten kannst. Gar nicht, weil du jetzt reich und erfolgreich sein sollst. Wobei, also wenn das passiert, umso besser.
Nimmt man mit, ja.
Genau, nehmen wir das doch auch noch mit. Nein, aber weil es lohnt sich einfach, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Einerseits natürlich, um auch mal zu hören, was die davon halten, weil ja, da muss man auch durch, also daran muss man auch wachsen, dass man das erträgt, wenn dann auch mal Leute sagen, nee, hier, das ist noch echt, das laggt wie Hund und ich verstehe deine Figur nicht, warum hatten die oben Hörner? Und dann manchmal haben die auch noch recht, die Leute, die das dann sagen, und dann ändert man es halt und dann wird das Spiel insgesamt besser. Aber auch so grundsätzlich, weil man dadurch ein Netzwerk entstehen lässt von Leuten und vielleicht dann zum Beispiel die Artistin, die einem selber fehlt, dann kennenlernen auf die Art und Weise. Und das ist so ein bisschen das, was ich raten würde. Also ja, mach's klein, kopiere ruhig was es gibt, fang an, vorhandene Sachen umzubauen. Und ein Erstlingswerk, dann auch noch große Innovationen drin zu haben, ich finde, das ist schon fast ein bisschen viel. Wobei ich würde schon sagen, wenn du die eine gute Idee hast, von der du glaubst, dass sie wirklich originell ist oder vielleicht einen kleinen Story-Twist oder so, dann glaub da ruhig dran. Wenn dein Bauch sagt, hey, da ist was dran, dann muss man dafür auch ein bisschen eintreten. Und dann sollte man sich auch nicht von Lehrerinnen oder Lehrern erzählen lassen, ja, aber das ist zu anspruchsvoll. Vielleicht kriegt man es dann ja wirklich hin.
Ja, und wenn man jetzt so, also ich habe jetzt auch so ein bisschen den Eindruck, dass Leute, die in diesen Bereich wollen, also ob es jetzt über ein Studium ist oder vielleicht auch irgendwie nochmal in Form einer, in Anführungsstrichen, Umschulung, es gibt jetzt, glaube ich, beim Arbeitsamt zu sagen, ich will Game Designer werden, glaube ich, wird schwierig, aber so.
Obwohl, so, gute Idee.
Ja, kann man mal probieren, vielleicht klappt es ja. Aber so grundlegend, das läuft ja eigentlich viel darüber, dass man erstmal selber ausprobiert. Also man muss, ich glaube, man kommt nicht drum herum, sich mal vor einen Rechner zu setzen oder auch vor ein Blatt Papier und was Analoges zu machen und einfach mal anzufangen.
Ja.
Wie kann man sowas anfangen? Es gibt ja, also ich habe so ein bisschen auch gebrainstormt im Vorhinein, habe überlegt, naja, man kann ja mit einer Mechanik anfangen. Also mein Charakter kann springen oder kann irgendwie Sachen kaputt machen auf eine ganz bestimmte Art und darum baue ich alles. Dann könnte man aber ja auch mit einem Setting oder einer Story anfangen oder man möchte vielleicht, dass der Spieler ein ganz bestimmtes Gefühl hat und baut alles darum. Was würdest du da empfehlen? Gibt es da überhaupt so einen richtigen Weg oder
ja,
ist das
den Ralf Hebecker Spezialweg?
Nein, sehr gut.
So, nein, schade. Nicht den einen, aber Die Antwort wäre da, wie so oft, naja, was für eine Art von Spiel soll es denn sein? Also tatsächlich, wenn du ein Puzzle machst, das kannst du wirklich auch auf einem Blatt Papier dir ausdenken. Oder wenn du ein Adventure entwerfen willst, das habe ich schon öfter auf einem Blatt, also auf vielen Blättern Papier mir ausgedacht.
Ja.
Es hat schon auch was damit zu tun, ob du Erfahrung hast. Also Leute, die das schon öfter gemacht haben, die tun sich auch leichter, Sachen auf dem Blatt Papier zu konzipieren. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die meisten Spiele muss man einfach auch so iterativ, nennt man das, also so schrittchenweise ausprobieren. Und das wollen ja eh alle. Also alle wollen immer erstmal eine Software aufmachen, irgendwas zusammenklicken und dann soll man, wenn man irgendwas klickt, dann soll was passieren.
Ja.
Das ist auch total richtig. Und wenn du ein sehr dynamisches Spiel entwickeln willst, also ich würde am Anfang nicht sagen, dass du einen Shooter machen solltest, aber wenn du einen Shooter machen willst, dann musst du den auch ausprobieren, also als Software. Also der Trick ist, mach nicht zu viel auf dem Papier, aber wenn du was auf dem Papier machen kannst, geht's halt schneller und ist billiger. Also wenn du dir vorher was überlegen kannst. Aber wenn du ausprobieren musst, wie was ist, dann musst du es halt mal als so einen kleinen Prototypen auch wirklich programmieren. Und zwar sollte das wahrscheinlich am Anfang erstmal Prototypen sein, die man auch ganz oft wieder wegschmeißt, wo man einfach nur mal guckt, ja, ach, das habe ich mir aber toller vorgestellt. Oder alle sagen so, nee, ist echt lame, da fehlt noch irgendwas. Und dann probiert man sich so durch. Und ganz oft übrigens verändern sich diese Mechaniken auch. Also es gibt wenig so Leute, die sich echt so am Abend hinsetzen und dann so 13 Seiten ihr Konzept runterschreiben. Oder wenn sie das tun, dann haben sie da vorher wahrscheinlich 5 Jahre drüber nachgedacht und vielleicht auch vorher Experimente und Prototypen gebaut. Also die Antwort ist, je nach Spiel ist es eher eine Mischung. Ich würde heute nicht sagen, dass man das auf dem Papier können muss am Anfang. Ich glaube, das können echt nur super erfahrene Leute. Sondern probiert's ruhig selber aus. Aber verbeißt euch halt auch nicht immer so rein. Also viele machen dann halt den Fehler, die fangen mit irgendwas an und dann muss das auch so sein und darf sich auch nicht mehr verändern. Das ist dann meistens, endet das in so einer Sackgasse, weil man dann irgendwann nicht weiterkommt oder weil man denkt, ey, jetzt habe ich schon so viel Zeit reingesteckt, jetzt muss das auch Spaß machen, macht's aber halt nicht oder so.
Ja, das ist dieser ein bisschen abgedroschene Satz, kill your darlings, ne? Also
ja, und auch dieser bisschen abgedroschene Satz, ein bisschen geschmeidig bleiben und auch mal auf andere hören oder mit anderen überhaupt mal drüber reden.
Ja.
Aber immerhin, also das hätte ich früher stärker gesagt, dass man es erst konzipieren soll, weil das halt Zeit spart. Aber wenn man noch nicht weiß, wie es ist, dann bringt das eigentlich nichts, weil du kannst ein paar Game, also gerade ein Videogame kannst du eigentlich nicht auf Papier konzipieren, sondern das muss man halt prototypisieren.
Da kann ich tatsächlich auch ein ganz gutes, glaube ich, lebensnahes Beispiel geben aus einem Projekt, was ich irgendwie vor so einem halben Jahr mal angefangen habe. Wo ich dachte, ich mache jetzt mal einen Shooter. Wollte auch gar nichts Innovatives machen und dann habe ich angefangen, ne? Dann hatte ich irgendwann, dann konnte man Sachen umschießen und das hat sich auch okay angefühlt und irgendwie dachte ich so, ja, ist aber lame. So, weil das fühlte sich alles so langweilig an und dann habe ich gemerkt, naja, aber die Sachen, die ich umschießen kann, die fliegen so durch die Gegend.
Ja.
Ich könnte die ja auch integrieren, also man kann die ja auch vielleicht hochnehmen, irgendwo rauf tun, irgendwelche Schalter aktivieren und dann habe ich durch Zufall gemerkt, ich habe das dann so gemacht, dass diese Objekte immer mit einer physikalischen Kraft zur Mitte, da wo das Fadenkreuz ist, so hingezogen wurden.
Ja.
Aber weil die eine Masse hatten, waren die auch träge. Und dadurch sind die so cool so rumgebaumelt und rumgeschwungen.
Genau.
Und damit konnte man Sachen so ziehen. Und da habe ich gemerkt, ah, das ist viel cooler. Und dann habe ich angefangen, das alles andere wegzuschmeißen und dann nur noch darum, ich habe es dann nicht fertig gemacht, weil ich dann immer die Lust verloren habe, muss ich dazu sagen. Aber so, das war genau so ein Prozess, wo man eigentlich mit was ganz anderem gestartet hat und dann irgendwann gemerkt hat, ah, das ist cooler, ja, dann schmeiße ich das weg. Und dann kommt man bei was irgendwie Spannenderem raus. So.
Und das ist der kreative Prozess. Das geht eigentlich allen so und auch den Profis. Nur die Profis sagen halt, ja, sehr gut, schön, dass das passiert, während so Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, sagen, oh, meine schöne Idee geht hier gerade den Bach runter. Aber so ist es gar nicht. Da fängt dann gerade die Kreativität oder glückliche Zufälle fangen da an, originelle Lösungen zu finden.
Ja, das heißt, auch wäre wahrscheinlich dann auch so ein Tipp, man sollte sich von diesem, ich setze mich hin, ich mache etwas und dann ist es gut, so ich mache das so runter so aus mir raus und dann ist es da und dann ist es toll, davon muss man sich wahrscheinlich verabschieden.
Alfred Hitchcock konnte das. Der hat seinen gesamten Film vorher gestoryboardet und dann nur noch sozusagen in Anführungszeichen runterproduziert und hat dann auch immer gesagt, ja, im Studio ist eh langweilig, weil die ganze Arbeit ist schon vorher passiert.
Ja.
Das war für die Schauspielerinnen und Schauspieler eher schrecklich, weil die halt genau das machen mussten und ehrlich gesagt, also klar, Hitchcock konnte das, weil er halt ein super erfahrener Typ war und weil er übrigens auch halt vorher Dutzende und Dutzende von Filmen iterativ hergestellt hat. Ich würde es nicht, also bei Games halte ich es für keinen guten Weg. Da braucht man mindestens am Anfang so ein paar Funktionsprototypen, oft auch sogenannte Throwaways, also Sachen, die man nur kreiert, um was auszuprobieren. Danach schmeißt du das Stückchen Code auch gleich wieder weg. Mhm. Und ganz oft ist es auch so, wenn die Studenten zum Beispiel ihre erste Version haben, die läuft, dann sagen die immer sowas wie, so, jetzt könnte ich es im Prinzip komplett wegschmeißen und nochmal neu schreiben. Und da denken sie immer, das wäre sozusagen, sie hätten einen Fehler gemacht, aber ist gar nicht so. In Wirklichkeit haben sie super viel gelernt und wissen jetzt, wie man es ganz, ganz schnell, viel kürzer und viel eleganter machen kann.
Das gibt es übrigens, das kenne ich auch so der Arbeit fürs Magazin, also als Redakteur. Man schreibt einen Text, recherchiert sich Sachen zusammen, dann hat man den irgendwie so hingewirkt, gerade bei einem komplexeren Thema, und dann weiß ich, jetzt kann ich alles nochmal löschen und jetzt kann ich es einfach runterschreiben und dann wird es auch erst richtig gut, ja.
Ja, weil man es dann kann, sozusagen.
Ja, man hat es gelernt. Wahrscheinlich ist das dann auch der Punkt, wenn jetzt ein erfahrener Game Designer sich ransetzt und was Neues einfach loslegt, dann sind die ersten Iterationen natürlich schon deutlich, ich will jetzt nicht sagen besser, weil das immer so wertend ist, aber natürlich schon deutlich ausgefeilter und vielleicht auch schon viel spaßiger, weil der natürlich viel mehr Hintergrundwissen hat, aber...
Ja, das stimmt oft. Wobei manchmal sind die dann halt, die sehen dann originelle Lösungen nicht mehr, weil sie halt schon so oft gesehen haben, dass bestimmte Lösungen gut funktionieren. Das dann wieder eine Chance für die Jüngeren, die noch alles sehr offen sehen.
Das heißt, man sollte sich bei diesem Prozess wahrscheinlich an dieses, der Weg ist das Ziel, wenn man nur auf das Endergebnis schielt, dann kommt man wahrscheinlich nirgendwo hin, sondern der Prozess sollte schon auch an sich einfach funktionieren und Spaß machen.
Also den sollte man genießen. Ich meine, gut, wenn du deine Miete zahlen musst, hilft dir der Weg, ist das Ziel auch nix.
Gut, ja.
Da ist der Scheck in der Post das Ziel. Ja. Und in der Tat, das wäre übrigens so der Punkt. Also wenn du das als Hobby machst, dann kannst du einfach vor dich hin wursteln und auch deine Freude daran haben. Wenn du das als Geschäft machst, klar, dann gibt's immer Deadlines und dann muss man auch mal einen Sack zumachen oder mal sagen, so, jetzt ist gut genug. Das muss man auch lernen. Also das ist dann auch sehr anders, als wenn man es sozusagen nur aus Liebe zur Sache macht.
Ja. Gibt es so Genres oder Arten von Spielen oder so Artstyles, wo du einfach sagst, das kann ich nicht mehr sehen? Also bei mir, ich kann ja mal sagen, was bei mir ist. Bei mir ist es Low-Poly ohne Texturen. Also so dieses, was dann künstlerisch sein soll. Das kann ich nicht mehr sehen.
Das ist einfach. Das ist gut, leicht zu produzieren.
Ja, aber ich kann es trotzdem nicht mehr sehen.
Nee, klar, also, weil es halt jeder macht, der sonst sozusagen nichts anderes hinbekommt. Und ich meine das gar nicht abwertend, sondern es ist super viel Arbeit, Models durchzutexturieren. Und ich kann schon verstehen, dass dann viele sagen, ey, da machen wir doch diesen Style. Dass das übrigens jetzt so ein künstlerischer Stil geworden ist, ist ganz lustig, weil eigentlich war es nur die bare Not, die Leute dazu getrieben hat. Nee, ich kann das noch gut sehen, weil immer wenn jemand Low-Poly benutzt, freue ich mich, weil die haben verstanden, dass es erstmal nicht auf teure Texturen ankommt, sondern dass es erstmal wahrscheinlich eher darauf ankommt, ein interessantes Spiel zu machen, was spielbar ist und vielleicht sogar Spaß macht oder mindestens eine interessante Geschichte erzählt. Das ist mir erstmal viel wichtiger. Pixelgrafik finde ich übrigens auch okay, also so 8-Bit, 16-Bit Pixel, grobe Pixelgrafik. Ist übrigens auch gar nicht so einfach. Ich habe vor kurzem selber mal wieder so ein Ding gepixelt und bin echt, ich dachte, ach du lieber Gott, ist echt harte Arbeit.
Absolut. Dauert ewig und da was wirklich gut zu
gut sein,
aussehen,
ist richtig schwer. Genau. Ja. Ist aber auch bei Symbolen und bei Piktogrammen ist es auch nicht anders. Insofern, das hätte ich eigentlich wissen können als Designer. Wusste ich ehrlich gesagt auch. Ja. Ich kann tatsächlich kaum noch, also klar, es gibt so Kracher. Also alle wollen immer sein wie Journey, alle wollen immer sein wie Binding of Isaac. Da muss ich immer schon lachen, wenn ich das höre, wobei die haben alle auch recht. Also Journey steht quasi für so eine Art von nicht konfrontativem Erleben einer fantastischen Welt, was ich immer super finde. Binding of Isaac steht natürlich für wirklich richtig derbe Spielspaß und einen schönen Humor und ehrlich gesagt auch mal so christenskeptisch, warum denn nicht, kann man ja ruhig machen.
Sollte man auch mal machen.
Ja, also Open World finde ich schwierig, wenn ich es von Studenten höre, außer es ist halt eine sehr kleine Open World. Ja, aber klar, es gibt so Moden und Trends, wobei mal ehrlich, der Stil selber oder auch das Genre, das ist mir fast Schnurz, weil du kannst in jedem Genre und wenn es noch so abgelutscht ist, kannst du immer noch einen originellen Twist hinkriegen. Aber es stimmt schon. Also wir kriegen immer bei den Aufnahmeprüfungen die Krise, wenn die Leute Manga-Zeug reinlegen, weil da siehst du dann schon oft, das sind keine echten Artists. Ich weiß, das dürfte ich jetzt nicht sagen, aber das sind so Leute, die mögen diese Attitüde, so zu sein wie Comic-Artists. Oder wenn die Leute zu viel so ZBrush-Monster machen, weil die sind relativ leicht, irgendwo so Stacheln und Zähne an irgendwas dran zu kleben.
Habe ich tatsächlich letztens ein TikTok-Video zugesehen, wo einer genau das gemacht hat. Der hatte einfach so ein fertiges Model von einem Menschen,
ja,
hat ihm dann so ein Skelett gegeben, also man nennt das dann Riggen, hat das, ja, einfach deformiert und dann überall halt mit so einem Pinsel einfach so Muskeln und ein paar Verformungen draufgemalt. Das, genau, ging super schnell, ja.
Und sieht auch irgendwie immer gut aus, aber, ja, irgendwie weiß man dann als Profi, ja, das kann halt jeder selbst mit verbundenen Augen.
Ja.
Also das sind vielleicht so Sachen, gar nicht so sehr Game Design. Naja, obwohl, ja, manche, also klar, so manche Mobile-Sachen, ne, kann ich dann irgendwann, also habe ich so oft gesehen, das brauche ich dann auch alles nicht mehr. Aber ehrlich gesagt, ich bin immer wieder überrascht, was man auch in totgeglaubten Genres noch hinkriegen kann. Wenn man, ja, sich zum Beispiel wirklich mal ernst nimmt und wenn man mal richtig hart darin arbeitet, kannst du wirklich aus jedem Ding noch was rausholen.
Okay. Das heißt, wir fassen mal ganz kurz so ein bisschen zusammen, weil ich glaube, da waren jetzt für viele Leute ganz, ganz wertvolle Einsichten dabei. Also das erste Ding ist, Game Design ist ein super komplexes Feld und wir haben ja Game Design jetzt auch in einem sehr weiten Feld betrachtet. Also es geht da um Regeln, es geht um das gesamte Spiel, aber auch an sich, um künstlerische Aspekte, um die Erfahrung, die ein Spieler haben soll. Ganz breit eigentlich.
So. Ja, breit, aber nicht komplex. Nix bei, ja, Design ist wirklich kompliziert.
Okay.
Muss man dann ehrlich mal sagen, weil, ja, sonst könnte ich das gar nicht. Ich bin ja nicht der Hellste. und das ist Kannst wirklich du? Nicht Rocket Science, aber es ist sehr vielfältig und es ist sehr bunt und sehr verschieden. Das stimmt schon, ja.
Ja, okay. Dann läuft es eigentlich viel übers einfach mal ausprobieren, anfangen. Also man sollte sich gerade zu Beginn eine Software nehmen, sowas wie RPG Maker oder was war das andere, was du gesagt hattest?
Twine, wenn du Bock hast, kleine interaktive Erzählungen zu schreiben oder Renpy für Twine, Visual Renpy. Novels wird ganz gerne genommen.
Okay. Ich kann noch eins dazu top werfen, das habe ich letztens, Manu Video Game Maker.
Okay.
Kommt komplett ohne Code nämlich aus. Also ist komplett über so Notes und soll auch so für einen Einstieg ganz cool sein. Mhm. Also man nimmt sich dann erstmal und fängt einfach erstmal an. Man überlegt sich vielleicht eine Mechanik, die man cool findet, oder man probiert ein bisschen rum und findet darüber irgendwie sein Ding, sein Spiel. Man hat, ja, vielleicht eine Geschichte im Kopf, fängt an, das umzusetzen, sollte immer bereit sein, Dinge, die man eigentlich erst cool fand, die sich aber als gar nicht so cool rausstellen, wieder wegzuschmeißen und,
ja,
sich was Neues zu überlegen. Kritik anhören ist was und möglichst nicht zu große Ziele für den Anfang setzen, um halt schnell mit diesem Spiel, mit Leuten in Kontakt zu kommen, Leuten das spielen zu lassen und so irgendwie eine, ja, wie ein Netzwerk aufzubauen.
Genau. Das ist nicht unbedingt so. Also du kannst auch als Einzelperson natürlich tolle Spiele machen und gibt ja auch, mhm, einige Beispiele. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass gerade Game Design ist eigentlich ein Mehr-Personen-Sport. Und deswegen lohnt es sich einfach, mit anderen in Kontakt zu kommen. Allein schon, weil man halt wirklich verstehen sollte, du kannst nicht in allem richtig gut sein. Es bringt also durchaus was, wenn du, was ich weiß, wenn du super Artist bist, dann find halt eine super Programmiererin oder so.
Okay. Damit haben wir auch so ein bisschen geklärt, was für Skills ein Designer, Game Designer braucht. Also neben sehr speziellen Skills in bestimmten Bereichen, würde ich jetzt mal sagen, Neugier und Kommunikationsfähigkeit, das hatten wir ja schon so angerissen, oder?
Ja.
Ja.
Ein soziales Wesen wäre gut. Mhm. Ich wollte eben so witzig sagen, gute Nerven, wobei das ist es gar nicht. Aber tatsächlich, mhm, Lust, sich auf andere Leute einzulassen und einfach auch ein freundlicher Mensch zu sein.
Mhm.
Weil das haben wir schon. Also es gibt viele so genialische Leute, die aber echt einfach fiese Stoffel sind. Und die werden zum Beispiel in vielen Game-Teams fehl am Platze, weil da kannst du noch so genial sein, wenn du dich immer total daneben benimmst oder echt fies bist, dann, naja, dann musst du halt schon echt einer von den ganz großen Namen sein, die dürfen das dann vielleicht mal machen,
ja,
aber wenn du noch jung bist, eher nicht so.
Ja, genau, also wenn man zu früh anfängt, sich wie ein
Arsch aufzuführen,
Genie, wie einen Arsch aufzuführen, genau, so, dann wird es irgendwann
unangenehm.
Dann
macht man sich keine Freunde.
Ja, das muss man sich erarbeiten, das kann man dann später machen, ja.
Ja, es ist auch nicht so hart, also das, aber es ist schon ein bisschen was anderes. Ich kenne eine Menge Leute, die wären einfach in dieser Branche nicht gut aufgehoben und würden da auch nicht glücklich werden. Man merkt das schon, wenn man diese, mhm, Leute trifft, weil die echt ein bisschen netter und anders sind.
Okay. Ein Punkt hatte ich noch, da hatten wir auch vorher drüber geredet, und zwar so Games als Lernmedium. Ich glaube, der Aufhänger war, Games auch als Lernmedium, um zum Beispiel Game Design beizubringen.
Ja.
Das hast du so in den Topf geworfen.
Ja, das ist dann aber jetzt nochmal ein großes Thema, aber ich mach's mal ganz,
okay,
kurz.
Ja.
Generell, wir Menschen, wir lernen durch Spielen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das ist so dieses, mhm, ach, ich mache jetzt nicht Huizinger und all die Namen, die man jetzt noch rumschmeißen könnte, aber wirklich, wenn wir als kleine Kinder lernen wollen, wie zum Beispiel die Welt funktioniert, dann denken wir uns halt Spiele aus und spielen die und so lernen wir. Und das ist ganz verrückt, dass wir das irgendwann vergessen oder dass es uns halt, sagen wir mal, im Kindergarten oder in der Schule dann zum Teil so ausgetrieben wird. Und dann wird so gesagt, so, und jetzt hör mal auf, da rumzuträumen, jetzt musst du mal was Richtiges lernen. Was wirklich eine ganz komische Haltung ist, die gerade auch in Deutschland, da ist alles, es gibt so diese komische Trennung zwischen Heiterkeit und Ernst des Lebens. Das ist so ganz fürchterlich und auch schwer aus den Leuten rauszukriegen. Aber in Wirklichkeit ist eigentlich alles Lernen, dieses ja spielerische, kindliche, forschende, offene, ich möchte mal was ausprobieren und mal gucken, was passiert. Und klar, also wenn du jetzt einen ganzen Tag in einem Shooter irgendwelchen Zombies die Köpfe wegschießt, da wirst du vielleicht tatsächlich ein bisschen abstumpfen, obwohl die Leute natürlich trennen können zwischen Virtualität und Realität. Also die laufen ja nicht durch die Straße und schießen Leuten Köpfe weg. Da kann ich dann aber schon verstehen, wenn da vielleicht eine Kulturförderung mal so sagt, ja, das fördern wir jetzt aber nur in Maßen. Wobei, ehrlich gesagt, selbst das wird inzwischen gefördert, das ist gar kein Problem.
Ja.
Manche Videospiele sind dann halt nicht so offen oder du lernst halt dann irgendwas Seltsames. Zum Beispiel lernst du, ja, ich weiß nicht, mit deinen Mitspielern durch eine Alpenfestung durchzurennen und ganz effizient Leute zu finden und vielleicht dann auch noch abzuschießen. Ja. Davon handeln ja viele Spiele. Ich persönlich bin der Meinung, was die Jugend oder wir alle als Gesellschaft lernen, ist zum Beispiel uns in ultraabstrakten, dreidimensionalen Systemen zurechtzufinden, mit allen möglichen Overlays und Alarmen und verschiedenen Sprachen, die dir um die Ohren geschrien werden. Und ich glaube schon, dass das eine Schule für irgendwas ist, was wir brauchen.
Ja.
Aber klar, also es sind, oder mal andersrum, eigentlich ist jedes Spiel etwas, wo man was lernt und es sollte halt nicht extra Lernspiel heißen, sondern eigentlich kannst du aus jedem was rausholen. Manchmal sind es halt ein bisschen seltsame oder auch ein bisschen stupide Dinge, aber naja, das kann ja auch wichtig sein, dass man einfach lernt, dass man ein bisschen langweiliges Zeug grinden muss, um in diesem Leben irgendwo hinzukommen. Was zwar das, eigentlich ganz schön traurige Message ist, aber zum Teil auch stimmt.
Ja, was auch skurril ist, ne? Dass man sich teilweise da so im Alltag drüber beschwert und dann fährt man nach Hause und macht Diabolo an und macht genau das.
Ja, aber man macht es halt selber und das ist der große Unterschied. Es sagt einem keiner, mach jetzt Diabolo an, weil sonst hätte man echt keinen Bock da drauf, sondern man darf halt selber wählen, was das ist, was man jetzt selbst bestimmt hat. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass man halt mal das Gefühl von Kontrolle hat oder dass man zumindest in seiner Welt die Herrscherin oder der Herrscher ist.
Ja, und auch so Sachen wie Teamplay und Kommunikation, das sind ja auch so echt, also das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass man total merkt, wenn man sich als Team eingespielt hat, gerade in so kompetitiven Spielen, was das für einen Unterschied macht, wenn man einfach die richtigen Ansagen machen kann und alle sofort wissen, ah ja, da und so, das ist auch ein cooles, das macht auch Spaß. Also.
Und jetzt mal ohne Quatsch, ich glaube, dass tatsächlich eure Generation hat sich dadurch optimal auf Corona vorbereitet, weil die können jetzt halt alle twitchen und zoomen und vorwärts und rückwärts und wissen, wie man nebenher drei Chats offen hat und dann noch mit Smileys irgendwie nebenher oder mit Emojis nebenher noch so einen Info-Layer am Laufen hat. Nee, ernsthaft. Während die Boomer oder meine Generation, die da irgendwo, ich bin glaube ich eher Gen X, wir müssen da uns schon echt anstrengen und kommen da noch gerade so mit, aber eigentlich schon nicht mehr. Und ohne Quatsch, also man kann schon sagen, dass das vielleicht das Ergebnis von den letzten 20 Jahren Trainieren auf Videogames ist.
Ja, und auch Discord ist dabei ja so ein ganz zentraler Punkt, ne? Also einfach eine Software, die du eigentlich immer offen hast, wo du siehst, ach, der ist online, dann schnackt man eine Runde und es hat so eine Beiläufigkeit und es ist einfach was Normales, weil es so dazugehört. Ich glaube auch, da kann man echt viel von lernen.
Ja, und es ist halt, also letztlich Slack und Discord, ich meine, das reicht sich ja direkt die Hand. Wobei ich muss auch mal sagen, also wenn du dann in der Firma echt arbeitest, manchmal bist du, glaube ich, gut beraten, wenn du viele von diesen Kanälen dann auch wieder stumm schaltest, weil sonst kommt man ja zu nichts. Aber das sind alles moderne Formen, wie man Kommunikation herstellt.
Ja, absolut. Ja, kenne ich. Also wir machen das manchmal, dass dann auf Discord wir haben so einen Server und dann ist man da halt drauf und manchmal sind alle stumm und arbeiten, aber man hört manchmal so ein anderes Tastaturklackern und denkt, ach schön, wir sind gerade wie in einem Büro. Und es gibt dann aber immer den einen, der die ganze Zeit irgendwie ein ganz dolles Mitteilungsbedürfnis hat und dann findest du halt keine Ruhe, wobei das gibt es auch im Büro. Also es gibt auch das, dass Leute da nicht aufhören zu reden und man sich denkt, ich kann es nicht. So.
Eben, und aber, diese Person kann man auf Discord ja wenigstens muten.
Ja, Das, man muss nur aufpassen, dass sie es nicht merkt. Genau.
In der Tat.
Ja. Wir haben in diesem Podcast zwei Kategorien, auf die ich dich, also die hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen, weil du die Folge mit Philipp ja gehört hast, aber es ist tatsächlich so, dass weder mein Gast noch ich darauf wirklich vorbereitet sind, weil ich das immer ganz schön finde, die Leute da kalt zu erwischen. Und die erste Kategorie ist die, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Also ich meine nicht gegoogelt, weil das ist oft einfach eine Wegbeschreibung, sondern wirklich, wo du so zuletzt mal wirklich rausfinden musstest, wie irgendwas ging oder wie man das macht oder wo man das findet, so in die Richtung.
Weiß ich genau, weil es am Wochenende war. Wir mussten endlich mal die SD-Karten Schreib- und Lesegeschwindigkeiten lernen, weil wir haben ein eigenes Operating-System, was nicht schnell genug lief. Und jetzt musste ich endlich mal verstehen, was USH und so eigentlich bedeutet.
Spannend.
UHS.
Für was ist das Operating System?
Das ist für unsere kleine Spielekonsole Kuti, aber letztlich ist es einfach eine Android-Version. Die von der SD-Karte läuft und die war nicht schnell genug. Ja, wir haben so eine Mehrspieler, so einen Spieletisch, so ein bisschen retromäßig mit so kleinen Spielen, für den du übrigens ein Spiel in einer Gruppe mal gemacht hast.
Ja, tatsächlich, das war das erste Spiel, was ich gemacht habe.
Ja, siehst du mal. Ja. Das war mein Trick, euch alle dahin zu bringen, einfach mal Spiele auszuprobieren.
Ja. Mhm.
Und das war auch richtig gut. Und
es ist das auch hat auch... Danke, das hat auch echt Spaß gemacht. Also das war wirklich das erste Mal so, dass man, das war auch insofern cool, weil man war halt so beschränkt, weil ja schon die Ansage war, die Dinger sind jetzt nicht, also ihr werdet jetzt kein GTA 5 drauflaufen lassen können.
Nee, und dadurch war man GTA 2, würde ich sagen.
Nee, noch nicht, genau, also es ist ja wirklich ganz, ganz basic. Und dadurch war man aber so beschränkt, dass man gar nicht angefangen hat zu überlegen, boah, wir machen jetzt hier das und das, sondern es war so ganz simpel irgendwie und auf ganz wenig runtergebrochen. Das hat echt, Es war aber auch ein cooles Team, ich erinnere mich da gerade voll, also ganz gerne mal dran, weil es war eine gute Mischung aus, wir hatten eine, die konnte sehr gut, die war auch Grafikerin, deswegen konnte die das natürlich auch, ein, der sehr techy war und ich war so nix so richtig, aber beides. So, ja.
Und genau die, das ist vielleicht auch eine der wichtigen Qualitäten. Also man braucht die alle, aber man braucht eben auch die Leute, die immer so ein bisschen das Gefühl haben, ich sitze hier, glaube ich, irgendwie zwischen den Stühlen, aber das ist schon okay, die muss es nämlich auch geben.
Ja. Habe ich dann später, jetzt so im Berufsleben, merke ich das auch langsam, dass man das auch gut einsetzen kann.
Ja.
Ich muss noch sagen, was ich zuletzt mir ergoogelt habe. Er ist tatsächlich nicht ganz so spannend. Ich wollte mich nämlich mal wieder mit Blender auseinandersetzen. Blender ist eine 3D-Modeling-Software, womit unter anderem halt auch Model für Spiele gemacht werden. Es gibt, glaube ich, noch Maya, aber Maya ist kostenpflichtig und deswegen benutzt es eigentlich, also zumindest niemand, der dafür kein Geld ausgeben will. Und da habe ich tatsächlich ein ziemlich gutes Tutorial gefunden, wo ich sehr dankbar war, weil ich finde Videotutorials immer sehr anstrengend, weil man ja immer ganz doll aufpassen muss, dass man nichts verpasst. Aber dieses Tutorial hatte schon die Funktion bei YouTube genutzt, dass man das in einzelne Kapitel unterteilen kann. Dadurch konnte man sehr gut in diesem Tutorial hin und her navigieren, weil dann hast du wirklich auf der Zeitleiste unten halt so die einzelnen Abschnitte, die sind auch beschriftet und dann kannst du wieder zurück zu dem Part springen, wenn du irgendwas verpasst hast oder am nächsten Tag weitermachen möchtest. Und das war aber sehr frustrierend, weil ich habe dann echt, glaube ich, 1,5 Stunden da dran gesessen und vergessen zu speichern und aus Versehen dieses Programm geschlossen und war alles weg.
Oh.
Das ist ein richtiger Anfängerfehler, aber ja.
Da habe ich auch noch einen Tipp. Gar nicht selber modeln, sondern gleich in den App Store gehen von Unity oder sonst was.
Das stimmt, aber ich finde, Modeln hat manchmal was Entspanntes.
Es auch, aber da würde ich mir, glaube ich, am Anfang nicht Blender antun, sondern vielleicht eher sowas wie SketchUp oder so.
Stimmt.
Also Blender ist toll und kostenlos, aber ich habe auch das Gefühl, wir haben echt eine Menge talentierte Leute an Blender und Konsorten verloren, weil es halt am Anfang so aufwendig und so schwierig und so spröde ist. Und so schwierig muss einfaches 3D-Modeln dann doch nicht sein. Da kann man auch mal fertige Modelle benutzen.
Das stimmt. Also das habe ich auch schon gemacht. Gerade der Unity Asset Store ist ziemlich voll mit kostenlosen Assets. Aber ich habe ja diesen Studiengang gemacht und da wurden uns die Basics ja nun schon beigebracht. Das heißt, ich musste jetzt auch nicht ganz bei Null einsteigen. Dadurch war es okay.
Ja.
Zweite Kategorie, die ist ein bisschen einfacher. Und zwar geben meine Gäste und ich jede Woche eine Empfehlung. Kannst auch zwei machen, aber einfach irgendwas, was du unseren HörerInnen irgendwie empfehlen möchtest, wo du sagst, damit habe ich mich beschäftigt, das habe ich gelesen, geguckt, ausprobiert und das würde ich den HörerInnen irgendwie gerne empfehlen. Das kann zum Thema sein, das kann aber auch was völlig Themenfremdes sein, alles ist da erlaubt.
Ich habe Rich Dad Poor Dad gelesen und fand das nicht schlecht, muss ich gestehen. Das habe ich nicht so oft, dass mich ein Buch wirklich nochmal überrascht. Ansonsten gucke ich gerade hektisch auf der IMDb-Liste, was ich so als letztes geguckt habe, weil das oft so ein Protokoll ist. was mich in letzter Zeit so beschäftigt hat oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gucke echt viel. Ah, nee, Sörensen hat Angst, war gut, aber sorry, nee, das ist, glaube ich, nicht das Passende für hier.
Och, doch, ich glaube, das kann man schon machen.
Aber also, ja. Was ich sagen kann, ist, ich bin durchaus ein großer Filmfan und so und natürlich auch Fernsehfan, aber irgendwie bin ich es, glaube ich, leid. Wobei ich habe jetzt, glaube ich, auch echt 10.000 Filme oder so gesehen. Irgendwann hast du das Muster, glaube ich, verstanden und ich stelle fest, dass ich selber auch eigentlich nur noch so YouTube-Schnipsel gucke, irgendwelches Zeug. In letzter Zeit dann auch mehr und mehr so, ich weiß nicht, wie man auf dem Aktienmarkt investiert, weil ich das eigentlich ganz lustig finde. Das ist sozusagen wie Spieltheorie, nur noch mal so für Fortgeschrittene. Weil da kannst du ja dann wirklich, kannst du quasi deinen Unterhalt damit verdienen. Das fand ich so ganz interessant. Aber ehrlich gesagt, empfehlen würde ich das jetzt niemandem, weil es ist auch eine seltsame Welt.
Ja, und kann man auch ganz gut Unterhalt wieder verlieren. Also das muss man
total
auch
dazu sagen. Ja. Genau. Ja. Aber ich finde es ganz interessant. Also genau wie du sagst, das ist vielleicht so ein Beispiel für so ein Feld, was ich vorher echt nicht kannte. Und wo ich natürlich jetzt feststelle, ach guck mal, da sind ja ganz viele Leute unterwegs. Auch jetzt hier gerade dieses, also ich mache das jetzt nicht erst seit dem GameStop-Vorfall quasi, aber das ist schon sehr interessant zu sehen, wie jetzt auch wirklich gerade so Reddit-People plötzlich den Aktienmarkt, naja, vielleicht nicht manipulieren, aber schon ganz schön beeinflussen. Mm. Und eben dann zu verstehen, dass im Prinzip die ganze Welt so eine große Game-Simulation ist, ist schon, oder zumindest die Finanzmärkte, die etablierten, das ist schon einerseits hochspannend, andererseits auch zutiefst erschütternd. Aber das muss ich gestehen, das hat mich so am meisten interessiert in den letzten paar Wochen.
Okay, hast du da irgendwie einen konkreten YouTube-Kanal, wo du sagst, der ist besonders gut?
Ich weiß nicht. Ich gucke ganz gerne mal Solving the Money Problem, weil das ist so ein Tesla-Typ, der die ganze Zeit wahnsinnig erfolgreich ist, weil er viel vorausgesagt hat. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich den empfehlen würde. Der ist schon sehr ruppig.
Okay, aber kann man ja spannend. Kann man ja auch als Einstieg verwenden, um dann den YouTube-Algorithmus darauf zu polen, dass man noch neue Vorschläge hat.
Genau, dass man das jetzt dauernd serviert bekommen möchte.
Genau.
Das ist was ja auch irgendwie seltsam ist, oder?
Das nervt auch. Also ja, es ist ja total. Ich habe das jetzt echt mit TikTok verglichen, weil TikTok macht das sehr gut. Okay. Ich kriege das sehr gut hin, dass du wirklich Content bekommst, der dir wirklich gefällt. Aber du hast nicht dieses, ich gucke mir jetzt ein Videos über Baumfällen an, weil ich da irgendwie mal reingeraten bin. Und auf einmal ist meine komplette YouTube-Startseite voll mit so Lumberjack-Typen. Genau. Sondern es ist irgendwie es mischt sich total schön. Okay. Also kann ich sehr empfehlen. Gibt's übrigens auch einen Kanal über Game Design von einem Game Designer, der dann so, also es sind ja immer nur maximal eine Minute, aber der so ein paar ganz coole Videos macht. Ich habe gerade den Namen vergessen, aber ich guck mal, dass ich es raussuche und dann packen wir es auch in die Shownotes auf jeden Fall.
Ja.
Der heißt irgendwas mit Oliver irgendwas. Okay. Aber das bringt jetzt niemandem was. Meine Empfehlung ist tatsächlich ein Buch, das habe ich gestern angefangen zu lesen und ich fand es ziemlich cool und das heißt Unser mathematisches Universum. Klingt jetzt erstmal wahnsinnig trocken so, aber es ist halt ein Physiker, der im Grunde so ein bisschen die Theorie vertritt, dass die ganze Welt um uns herum nicht nur mit Mathe beschrieben werden kann, sondern eigentlich ein mathematisches Konstrukt ist und macht dann so, also ist dann so ganz crazy mit Paralleluniversen und verschiedenen Theorien und beantwortet ganz viele so metaphysische Fragen, aber so, dass man das halt auch versteht, wenn man davon keine Ahnung hat. Davon gibt es ja eine ganze Menge, aber das fand ich zumindest vom Titel her irgendwie ganz ansprechend und bis jetzt gefällt es mir sehr gut.
Es gibt dann auch Gödel, Escher, Bach, aber das ist dann eher, also das Buch. Mhm. Aber das ist eher so, der hat, glaube ich, die gleiche Message, aber so, dass man es nicht versteht.
Okay, oder ja, ich dann zumindest vielleicht nicht. Liest man erst das, was meine Empfehlung und dann deine, dann in der Reihenfolge. Ja,
ja.
Ja, schön. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwie einen offenen Punkt habe, ob ich noch irgendwas habe, wo ich drüber reden wollte. Aber ich glaube, ich habe so ziemlich alles, so was ich mir so im Vorfeld überlegt habe, haben wir besprochen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst oder wo du das Gefühl hast, das kam zu kurz?
Nö, also ich dachte du hattest ja so eine kleine Liste von Themen, da dachte ich, oh, prima, wir reden irgendwie den ganzen Tag bis in die späten Abendstunden, aber wir haben das, finde ich, sehr, also du hast es sehr schön zusammengefasst und verbunden bekommen.
Dankeschön.
Nö, ich würde vielleicht noch diesen GDC-Vault nennen, das ist einfach so eine gute Quelle von, also das kennen nicht viele außerhalb der Game-Community, da sind dann halt so die Profis und erzählen einfach, wie sie wieder 3 Wochen lang an einem Gelbton für irgendein Spiel herumgeschraubt haben. Das ist einfach sehr, sehr schön. Da gibt es auch viele kostenlose Videos, die man sich super angucken kann.
Die haben auch, also GDC ist ja die Game Developer Conference und die haben auch einen YouTube-Channel, wo man eigentlich ziemlich interessante Talks auch immer findet.
Das meine ich sogar. Ach so, also die haben, okay. Das war früher super teuer, so für viele tausend Euro. Und inzwischen haben sie ganz viele von den Videos offen gestellt. Vielleicht nicht immer die ganz aktuellen von dem letzten Jahr, aber doch sehr viele. Mhm. Weil sie dann natürlich auch sehen, naja, was bringt das schon, wenn es keiner guckt. Ja. Und das ist wirklich eine super, super tolle Quelle. Teilweise auch ein bisschen sehr nerdig oder völlig durchgedreht, aber wenn ihr wirklich mal wissen wollt, was Games machen bedeutet, dann ist das einfach nochmal sehr spannend zu sehen, wie dann zum Beispiel Witcher 3 die Leute drauf sind oder ja,
also. Total. Und es ist auch, also ich kann auch dieses Thema auch Leuten jetzt aus unserem Netzwerk, die vielleicht auch, ich sag mal, auch auf einer journalistischen Ebene unterwegs sind, auch total empfehlen, weil es einfach, es hilft halt total, die Mechanismen zu verstehen und so ein bisschen zu verstehen, was für Prinzipien dahinter stehen. Und auch wenn man selbst Games spielt, ich finde es einfach dann auch spannend. Also, weil wenn man dann spielt, dann merkt man, ah, okay, deswegen habe ich das, man kann sich damit die Experience auch ein bisschen kaputt machen, das ist auch ein Punkt. Also sobald man anfängt, dies immer das zu analysieren und zu sehen, was dahinter steht, erfährt man es auch nicht immer, aber es kann halt auch Spaß machen.
Es ist schwer, wieder diese Naivität zu haben, einfach mal so ein Spiel zu spielen und nicht über all das nachzudenken, was es bedeutet dahinter. Und übrigens, wenn ich so höre, wie dann irgendwie auf manchen Spielen rumgeprügelt wird, da denke ich dann auch, ja Leute, aber wenn ihr das produzieren würdet, ihr würdet es wahrscheinlich auch nicht besser hinkriegen. Also seid mal ein bisschen nett zu den Leuten, die euch da eure Lieblingsspiele basteln und sich die Wochenenden um die Ohren schlagen. Aber klar, also das ist immer so, wenn man sich mit was beruflich beschäftigt, dann wird's halt zur Arbeit.
Ja.
Und ist manchmal auch nicht mehr so lustig.
Aber da kann ich noch, also für Leute, das kenne ich nämlich auch von Leuten, die einfach sehr viel spielen, so irgendwann, oder wie du jetzt, das hast du ja bei Filmen, dass man irgendwann die Strukturen einfach immer wieder erkennt und das immer wieder findet und so. Ja. Gerade bei Spielen habe ich da einen Lifehack. Wenn man verstanden hat, wie die Meta funktioniert, also was das Spiel, was man machen muss, damit man es optimal spielt sozusagen, dann anfangen, sich irgendwie eine Geschichte zu überlegen und genau das nicht zu tun, also genau dagegen zu arbeiten. Das macht super viel Spaß, wenn man eben nicht diesem Optimierungswahn nachläuft.
Ja.
Also in Skyrim dann einfach sagen, nee, weil ich bin jetzt aber so ein Typ, ich kann nur mit dem Bogen kämpfen, auch wenn das, ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, auch wenn das eigentlich voll unpraktisch fürs Spiel wäre, aber mein Charakter kann halt nur das und dann hat man eine ganz neue Spielerfahrung. So.
Artificially impaired.
Ja.
Ja, so wie die Leute, die Deus Ex ganz ohne Waffeneinsatz durchgespielt haben, was glaube ich fast unmöglich ist, aber das finde ich total süß, so ein pazifistischer Ansatz.
Ja.
Das ist vielleicht noch eine Message, die mir gerade so einfällt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Schlussnote ist, aber das ist mir aufgefallen, dass viele Leute, die super viel spielen, nicht unbedingt Game Designer sind. Und dass das vielleicht eine so dieser, also ich glaube, alle guten Game Designerinnen spielen natürlich viel, aber nur weil du halt super viel spielst und jeden Autor und jedes Spiel und so kennst, heißt das noch nicht, dass du eine gute Spiele-Designerin sein wirst. Weil das, und das ist vielleicht das, was du da auch meinst, es ist halt schon auch viel Arbeit, muss man echt mal sagen.
Mhm.
Und wenn du eher Lust hast auf einen schönen Zeitvertreib, dann spiel doch einfach Spiele. Da muss ja nicht jeder auch Spiele produzieren oder herstellen.
Genau. Finde ich ein super gutes Schlusswort.
Oh, okay.
Gerne. Ja, finde ich, nehm ich genauso an. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch so.
Ich habe viel gelernt. Ich glaube, unsere HörerInnen haben auch viel gelernt. Und an euch da draußen natürlich, wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Und wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen, indem ihr uns folgt und abonniert auf Spotify, iTunes, Deezer, wie auch immer, also auf allen Plattformen. Auf iTunes oder auf Apple Podcasts wäre auch eine Bewertung cool. Das hilft uns auch immer gerne, natürlich eine 5-Sterne-Bewertung, bin ich ehrlich. Und wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik oder was auch immer habt, dann schreibt uns einfach an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr findet uns auch auf Twitter, Instagram und Facebook unter Netzpiloten. Und da könnt ihr uns auch schreiben, das landet dann auch alles bei uns. So, bis dann, bleibt gesund, tschüss.